Der Bauer wollte dem Esel die letzte Ehre erweisen. Mit einer Schaufel ging er zu dem Brunnen und schaufelte Sand in den Brunnen. Schaufelte Schaufel für Schaufel. Während er den Sand schaufelte, weinte er bitterlich. Es fiel ihm sehr schwer, vom Esel Abschied zu nehmen. Er wusste, dass er diesen Esel nie wieder sehen würde. Der Brunnen war schon fast komplett mit Sand gefüllt, als nach mehreren Stunden des Schaufelns plötzlich der Esel aus dem Brunnen herausstieg. Der Bauer konnte seinen Augen kaum glauben, denn er war fest überzeugt, dass der Esel tot ist. Selbst die Nachbarn konnten es kaum glauben. Keiner konnte sich erklären, wie der Esel plötzlich aus dem Brunnen stieg. Dieser stand nämlich zwar entkräftet im Fuße des Brunnens. Nach und nach wurde all den Menschen klar, was passiert war. Als der Bauer anfing, den Sand in den Brunnen zu kippen, landete immer mehr Sand auf dem Esel. Hätte der Esel noch länger da gestanden, dann wäre er vom Sand begraben gewesen. Doch irgendwann entschied sich der Esel zu kämpfen. Er sagte sich, nein, ich werde hier nicht sterben. Ich werde hier nicht begraben werden. Ich werde um mein Leben kämpfen. In diesem Moment schüttelte der Esel den Sand von seinem Körper. Der Sand fiel zu Boden und der Esel trat ihn fest. Es kam wieder neuer Sand auf ihn gefallen und auch diesen Sand schüttelte er von seinem Körper ab und trat ihn fest. Genauso ging es weiter und weiter. So stieg der Esel langsam in Richtung der Öffnung des Brunnens. Auf dem Weg nach oben wollte der Esel mehrere Male aufgeben. Der Weg schien ihm unendlich lang, doch er gab nicht auf. Er sah dieses Licht und wusste, irgendwann wird er es schaffen. Irgendwann war es dann auch so weit, dass er oben war. Er es schaffte, den Brunnen zu verlassen. Soweit diese Geschichte. Die Predigt heute habe ich umschrieben mit dem Titel Gott inmitten unserer Zerbrechlichkeit erfahren. Und als Predigttext soll uns ein Text dienen aus 2. Korinther 4, die Verse 6 bis 10. Der Brief an die Korinther, der zweite Brief, Kapitel 4, die Verse 6 bis 10. Da schreibt der Apostel Paulus, denn Gott, der sprach, aus der Dunkelheit soll das Licht hervorleuchten, der hat es in unserem Herzen hell werden lassen, so dass der Lichtglanz der Erkenntnis der wunderbaren Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Messias Jesus sichtbar wird. Diesen wertvollen Schatz haben wir in zerbrechlichen, tönernen Gefäßen. Dadurch soll klar werden, dass die überwältigende Kraft von Gott allein kommt und nicht von uns. Von allen Seiten werden wir bedrängt, sind aber nicht erdrückt. Wir sind oft ratlos, aber nicht kopflos. Wir werden verfolgt, sind aber nicht verlassen. Wir werden zu Boden geschlagen und kommen doch nicht um. Immer und überall tragen wir das Sterben von Jesus an unserem Körper umher, damit auch sein Leben an unserem Leib erkennbar wird. Soweit also dieser Bibeltext. Und dieser Bibeltext ist ein Abschnitt aus einem längeren Abschnitt dieses Briefes. Und dieses Kapitel 4 leitet diesen längeren Abschnitt ein mit diesem Satz: Deshalb werden wir nicht müde oder deshalb lassen wir von diesem Dienst nicht los und wir lassen uns nicht entmutigen. Wir lassen uns nicht entmutigen. Und dann kommt ein Teil den wir gelesen haben. Und die größere Einheit wird dann abgeschlossen in Vers 16, nochmal mit einem: Deshalb verlieren wir nicht den Mut. Deshalb ermüden wir nicht. Deshalb werden wir nicht mutlos. Und in der Mitte dieses Bild vom zerbrechlichen Gefäß, in dem der Schatz ist. Weil also Realität ist, der Schatz im zerbrechlichen Gefäß, in tönernem Gefäß, lassen wir uns nicht entmutigen und geben nicht auf. So, der Abschnitt will uns dazu ermutigen. Und wenn wir heute nach Hause gehen, an welcher Stelle auch immer, mit der Entscheidung, ich lasse mich an dieser Stelle nicht entmutigen, ich gebe an dieser Stelle nicht auf, dann hat uns der Heilige Geist geholfen, etwas zu verstehen und Wertvolles mitzunehmen. Die zerbrechlichen Gefäße wahrnehmen und akzeptieren. Damit uns das Wahrnehmen jetzt ein bisschen leichter fällt, habe ich auch was mitgebracht. Nicht gerade ein Gefäß, aber eine tonerne Trommel. Die haben meine Frau und ich von unserer Silberhochzeit vor ziemlich genau 43 Jahren, wir haben letzte Woche unseren Hochzeitstag gefeiert, aus Tunesien mitgebracht. Die war viele Jahre ganz, aber irgendwann hat sie, ich bin geneigt zu sagen, unsere Enkel nicht überlebt, aber genau weiß ich es nicht mehr. Als Bild für ein zerbrechliches Gefäß. Vielleicht ist es auch ein anderes Bild, obwohl es zerbrochen ist. Man kann immer noch vielleicht den Rhythmus hören, im zerbrechlichen Gefäß den Rhythmus des Himmels zu hören. Ein Gedanke dazu. Zunächst also das zerbrechliche Gefäß. Nun, ein Dresdner müsste jetzt vielleicht eine Brücke mitbringen, und um Zerbrechlichkeit zu illustrieren, aber da darf man ja nichts mitnehmen. Das Gefäß ist tönern, sagt Paulus. Da ist ein wertvoller Schatz, und das Gefäß passt irgendwie gar nicht dazu. Das ist zerbrechlich, das ist irdisch. Die passen irgendwie nicht zusammen. Die Herrlichkeit, von der die Bibel über Jesus spricht, das herrliche Evangelium, das, was Gott durch Jesus realisiert und realisieren will, einen neuen Himmel und eine neue Erde. All das tragen wir in zerbrechlichen, tönernen Gefäßen. Und weil das irgendwie nicht so ganz zusammenpasst, weil da ein Paradox ist, haben wir Probleme, diese Zerbrechlichkeit wahrzunehmen und zu akzeptieren. Wir nehmen aber Zerbrechlichkeit an vielen Stellen wahr. Sogar die Stahlbetonbrücken, ja? Zerbrechen. Aber wie viele unserer Werte, die demokratischen Freiheiten, unsere wirtschaftliche Stabilität, Wohlstand, wie zerbrechlich ist denn das alles? Wir merken es, auch wenn uns das manchmal gar nicht vor Augen ist. Ich erinnere mich, als ich Anfang 80er Jahre irgendwann meine erste Lebensversicherung abschloss. Und dann hatte ich diesen Vertreter gefragt, nun, ich zahle hier über 20 Jahre ein, und ist das denn sicher? Und dann sagte er mir, nun, wenn das nicht sicher ist, dann muss schon die Deutsche Bank pleite gehen. Sonst. Und Anfang der 80er Jahre dachte man wirklich, der Deutsche Bank kann nicht pleite gehen. Nun, in der Zwischenzeit wissen wir, auch das ist recht zerbrechlich. Also, wir erleben Zerbrechlichkeit an vielen Stellen, im persönlichen Bereich. Ehen zerbrechen, Freundschaften zerbrechen, Arbeitsverhältnisse zerbrechen, Karrierepläne zerbrechen. Wir kennen es aus dem Gemeindekontext. Wie zerbrechlich ist oft dieses Gebilde? Wie irden ist dieses Gebilde trotz allem Gerede vom Himmel und vom großen Gott? Mittendrin ist. Wie zerbrechlich sind oft unsere Vorsätze zu lieben, wenn sie konfrontiert sind mit der Hässlichkeit, mit der Unanständigkeit, mit Kränkungen und Verletzungen. Wir nehmen es überall wahr, wie zerbrechlich unser ganzes Leben ist. Zerbrechlichkeit gehört zum menschlichen Leben. Und ja, mir ist bewusst, das ist nicht das heutige Lebensgefühl. Nach außen müssen die Fassaden ja irgendwie immer stimmen. Und so gewinnt man so leicht den Eindruck, alle anderen sind glücklich verheiratet. Nur bei mir klappt es irgendwie nicht. Nur ich habe keinen Partner. Alle haben glückliche, gesunde Kinder. Nur ich bleibe kinderlos oder habe ein krankes Kind. Alle anderen geht's gut im Beruf und Karriere und nur bei mir sind immer wieder Steine im Weg. Und wir trauen uns oft gar nicht, über die Zerbrechlichkeit zu reden. Na, vielleicht nur noch beim Arzt und Psychiater auf der Couch des Therapeuten. Aber Zerbrechlichkeit gehört zum menschlichen Leben. Und weil sie dazu gehören, dürfen wir sie wahrnehmen und dürfen sie akzeptieren. Akzeptieren als Teil unserer menschlichen Existenz. Auch als Christen gehört sie dazu. Wie war das bei dem Apostel Paulus? Er liefert hier ja eine ganze Liste. Im folgenden Text kommen noch ein paar andere Dinge. Er schreibt ja diesen zweiten Korintherbrief an eine Gemeinde, die er gegründet hatte und die jetzt nach einigen Jahren sagte, du bist gar nicht ein echter Apostel. So kümmerlich wie dein Leben aussieht im Vergleich zu manchen anderen Reisepredigern, die hier vorbeigekommen sind, bist du doch ein elender Mensch. Du bist doch gar nicht ein Apostel. Welche Autorität hast du, dass du krank bist, dass du immer wieder im Gefängnis bist, dass du an Punkten bist, wo du am Leben verzweifelst? Hier nennt Paulus 5 Dinge. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Und irgendwie so zusammenfassend, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Auch der Apostel Paulus kennt die Zerbrechlichkeit und er sagt, wir haben diesen Schatz. Da ist er Teil dieser Gemeinschaft der zerbrechlichen Gefäße. Tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und wir sind dann manchmal versucht, das nicht zu akzeptieren. Wir schämen uns unserer Zerbrechlichkeit. Wir versuchen, sie zu verbergen. Manchmal auf Kosten der Wahrheit. Oder wir schreiben einander ab und sagen, na du, mit deiner Zerbrechlichkeit, das geht doch nicht. Und wollen mit der Person nichts mehr zu tun haben. Wir wollen unsere Zerbrechlichkeit oft verbergen, verdrängen, übertünchen. Oder manchmal vergolden wir sie und meinen, dass wir dann, wir müssten ja so herrlich auftreten, wie das, was wir großmaulig in der Kirche hören und predigen. Und deshalb entweder mit theologischen Formeln oder wie auch immer, versuchen wir, die Zerbrechlichkeit zu vergolden und zu tun, als ob es ganz anders ist. Und was dann leicht passiert, dass wir auf einmal nicht mehr den Schatz im Blick haben, sondern uns selber. Oder einen anderen Menschen, den wir zum Idol machen und den wir verehren. Dort, wo Zerbrechlichkeit nicht wahrgenommen und akzeptiert wird, da ist so leicht die Gefahr für das Entstehen von Idolen. Oder wir bekämpfen diese Zerbrechlichkeit. Wir wollen sie nicht wahrhaben, sie darf nicht sein und sind ständig im Kampf. Aber Gott sagt, es ist okay. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Grenzen haben. Und Gott hat noch nicht die Erlösung vollbracht, vollendet. Und deshalb dürfen wir die Zerbrechlichkeit wahrnehmen und akzeptieren. Und jeder Vergoldung auch immer wieder entgegentreten und dieser Versuchung widerstehen. Von Bodel Schwing, dem Vater der diakonischen Einrichtung Bethel in Bielefeld, wird folgende Geschichte erzählt, dass einmal bekam er Besuch von einer gläubigen europäischen Prinzessin. Und sie ließ sich das Werk Bethel zeigen, wie Epileptikern geholfen wurde, wie Alkoholikern geholfen wurde, wie obdachlosen Leuten, den Brüdern von der Straße geholfen wurde, Kriegsgefangenen, unzähligen Menschen wurde geholfen, weil sie dort ein Zuhause fanden. Und diese Prinzessin, sie staunte nur. Und sie lobte immer wieder das Werk und ihren Gründer. Wie groß er doch ist, dass er diesen Blick hatte. Dass er das geschafft hat, so vielen Hunderten von Menschen damals, heute sind es ja Tausende, zu helfen. Und sie konnte sich gar nicht mehr einfangen in ihrem Lob. Auf einmal verschwand Bodenschwing, der war nirgends zu finden. Und als man ihn fand, stand er von den Knien auf und sagte in all dem Lob, habe ich Satan gehört. Und ich musste den Kampf aufnehmen. So zerbrechliche Gefäße wahrnehmen und akzeptieren. Aber dann sollten wir auch den Schatz nicht aus den Augen verlieren. Und deshalb mein zweiter Punkt, den Schatz und unsere Zerbrechlichkeit im Blick behalten. Wenn wir so den Blick auf die Zerbrechlichkeit werfen, sind wir nun in der Versuchung, ganz den Schatz aus den Augen zu verlieren und auf einmal nur noch auf die Zerbrechlichkeit fixiert zu sein. Wir haben gesungen, lasst uns Jesus sehen. Wie toll wäre das, wenn wir immer wieder dieses einander zurufen würden, wenn wir uns das selber sagen würden. Sozusagen wie David zu seiner Seele sagt, Seele, lass uns Jesus sehen. Das ist ja auch unser Motto, lasst uns Jesus sehen. Inmitten der Zerbrechlichkeit. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz. Nicht wir werden ihn haben, irgendwann im neuen Himmel und bei der neuen Erde, sondern wir haben ihn jetzt inmitten unserer zerbrechlichen Existenz. Dieser Schatz ist das Licht Gottes in unserem Leben, das aufgeleuchtet ist in Bethlehem, das aufgeleuchtet ist in unseren Herzen, das aufgeleuchtet ist hier unter uns, das aufgeleuchtet ist in deinem und meinem Leben, das in diesem Angesicht Jesu Gott ist, Gott, der alles neu macht. Und die Zerbrechlichkeit überwindet. Im Angesicht Jesu in seinem, das Wirken Gottes zu sehen. Das Erneuernde, das Wiederherstellende. Gott mit dem ganzen Potenzial des Himmels. Der Heilige Geist, die Kraft der Auferstehung. Wir haben diesen Schatz. Wir haben diesen Schatz der Hoffnung. Wir haben diesen Schatz der Liebe. Wir haben diesen Schatz des Glaubens. Lasst uns ihn auch im Blick behalten. Bei allen Erfahrungen der Zerbrechlichkeit. Was immer deine Situation jetzt sein mag, wo du Zerbruch erlebst. Der Schatz Gottes ist da, mittendrin. Das hat ja Jesus gesagt, und siehe, ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Alle Tage. Alle Tage. Bis zur Weltende. Und eben beides zu haben, nochmal diese Erfahrungen des Paulus und sein sozusagen dennoch, weil er diesen Schatz hat. Wir sind von allen Seiten bedrängt. Fünf Dinge, man kann es an Fingern festmachen. Ja, wir sind von allen Seiten bedrängt. Und auf der anderen Hand, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange. Aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung. Aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt. Aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu in unserem Leib, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar werde. Sozusagen zwei Hände voll. Und wenn diese zusammenkommen, sie müssen zusammenkommen. Dann erleben wir inmitten der Zerbrechlichkeit Gott, der uns hindurchbringt und ans Ziel bringt. Ich habe hier ein Zitat von der Filmlegende, dem Boxer Rocky Balboa. Vielleicht die Älteren von uns kennen diese Filme. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man anstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Nicht nur Sonnenschein und Regen. Dort, wo Schatz inmitten der Zerbrechlichkeit im Blick sind, können wir einstecken und weiterzumachen. Einstecken und weitermachen. Nun und dann, das sollte die Folie sein. Ich komme zum dritten Punkt. Paulus gebraucht dieses Bild vom Schatz im irdenen Gefäß, um Mut zuzusprechen, um trotz der Zerbrechlichkeit dran zu bleiben und weiterzumachen. Nicht ermüden, nicht verzweifeln an den Zerbrüchen. Dranbleiben, weil er sagt, diese Zerbrechlichkeit hat einen Sinn. Damit, hier in unserem Text, damit die überschwängliche Kraft Gott sei und nicht aus uns. Damit wir selber und die anderen nicht irrtümlicherweise annehmen, dass in uns selbst die Kraft ist, dass wir es schaffen, dass wir uns richtig optimiert haben und die richtigen To-Dos kennengelernt haben und deshalb es schaffen. Damit Gott die Ehre bekommt. Damit wir nicht wieder zu falschen Quellen geleitet werden und verleitet werden. Damit wir uns nicht wieder vor falschen goldenen Kälbern beugen. So hat das einen Sinn. So lässt es Gott zu. Ja, so gefällt es Gott, dass wir den Schatz inmitten der Zerbrechlichkeit erleben. Ohne dass wir den Schatz in einen Tresor packen müssen oder in vergoldete Gefäße, sondern in unserer Zerbrechlichkeit will Gott wirken. Da kann die Kraft der Auferstehung Neues machen. Da inmitten der Konflikte und Versuchungen kann die Liebe Gottes aufleuchten. Und deshalb nicht aufgeben, sondern dranbleiben. Denn die Gnade Gottes kann auch aus der Zerbrechlichkeit und in der Mitte des Zerbruchs immer was Schönes wirken, was Herrliches machen. Dieses Bild wurde hier schon einmal vorgestellt. Diese japanische Kinskuroll, wo man also Keramik, die zerbrochen ist, repariert mit Gold, mit Lack und sozusagen ein neues Gefäß entsteht. Es ist das Alte und doch ist es ein ganz neues. Aus der Zerbrochenheit wird Herrlichkeit. Ich meine, wir haben es mit den Wunden am Gebäude der Frauenkirche hier auch was Ähnliches zu sehen. Aus der Zerbrochenheit wird Herrlichkeit. Und das kann die Gnade Gottes machen. Da ist kein Automatismus, dass aus unseren Zerbrüchen immer was Gutes wird. Aber die Gnade Gottes kann es machen. Und kann sozusagen das Gold liefern und den Lack liefern und bewirken, dass etwas Neues und Schönes entsteht. Für diese Trommel hat mir leider noch keiner Gold angeboten, um das zu reparieren. Aber wenn ihr jemanden kennt, Gottes Gnade kann etwas Neues machen. Auch aus jedem Zerbruch kann etwas Schönes entstehen. Nicht, dass dadurch der Zerbruch gut bezeichnet wird, notwendig sein muss, dass er dadurch sozusagen geheiligt wird und positiv nun unbewertet. Aber trotz dem Zerbruch kann die Gnade was Schönes entstehen lassen. Welch ein herrliches Evangelium und welch eine Ermutigung, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die uns helfen soll, nicht aufzugeben. Weil wir wissen, dass unsere Zerbrechlichkeit hindert Gott nicht in seinem Wirken in unserem Leben. Unsere Zerbrechlichkeit ist nicht größer als Gottes Gnade und seine Kraft. Unsere Zerbrechlichkeit kann uns Segen werden. Kann deine Zerbrechlichkeit, kann dir ein Segen sein. Meine Zerbrechlichkeit kann für dich vielleicht ein Segen sein. Deine Zerbrechlichkeit kann für mich ein Segen sein. Und so kann unsere Zerbrechlichkeit auch den Mitmenschen ein Segen sein. Also nicht aufgeben, weitermachen. Die Geschichte hatte ich hier auch schon mal erzählt, von Ignaz Paderewski. Das ist ein polnischer Pianist, Politiker, der nach dem Ersten Weltkrieg im neu entstandenen Polen der erste Ministerpräsident dann war. Er war mal auf einer Konzertreise, ob das nur eine Anekdote ist oder wahr ist, weiß ich nicht, aber auf einer Konzertreise, eine Mutter wollte ihren kleinen Sohn zum Konzert von diesem großen Maestro bringen, damit er ein Erlebnis hat, was man alles beim Pianospielen erreichen kann. Und so kaufte sie eine Karte gleich in der ersten Reihe des Konzertsaales gegenüber dem Flügel, sodass der Junge genau sehen konnte, wie der Meister am Klavier spielt. Die Mutter kam früh mit dem Jungen in den Konzertsaal. Sie fanden ihren Platz. In der Reihe dahinter traf sie eine Bekannte und sie war verwickelt in ein Gespräch. Dem Jungen wurde es langweilig. Er schaute sich um und unbemerkt von der Mutter ging er auf die Bühne und setzte sich ans Klavier, an den Flügel und begann stumperhaft mit einem Finger, wie er zu dem Zeitpunkt konnte, spielen, leuchte, leuchte, kleiner Stern. Das Licht wurde gedämpft, alle nahmen Platz und da erst entdeckt die Mutter, dass ihr Sohn auf der Bühne am Flügel sitzt und klimpert. Und jetzt kommt schon der Pianist, beugt sich über den Jungen und ergänzt sein Leuchte, Leuchte, kleiner Stern mit einem Finger gespielt, mit einem Akkompagnement, mit beiden Armen um ihn herum. Und die Geschichte geht, dass Ignaz Paderewski zum Jungen immer wieder gesagt hat, höre nicht auf, spiele weiter, höre nicht auf, spiele weiter. Ein Bild, dass dort, wo wir in unserer Zerbrechlichkeit auch vielleicht nur stümperhaft etwas leisten können, Gott kann das ergänzen, kann das mit seiner Musik ergänzen, sodass am Ende etwas Herrliches rauskommt. Das Publikum bei dem Konzert soll getobt haben und mit einem großen Applaus das Spielen des Jungen und des Pianisten quittiert haben. Gott kann. Deshalb geben wir nicht auf inmitten unserer Zerbrechlichkeit.